game. So. Taschenlampe, damit es immer safer. Wir müssen jetzt nicht mehr die Angstatmosphäre aufbauen. Ja. Okay.
Toll.
Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast Episode 61. Ich bin Flo und neben mir läuft
Mitch.
Und Mitch hat uns eine Geschichte mitgebracht, oder ich weiß noch nicht, es ist wieder so eine von den Episoden, wo der eine nicht weiß, was der andere erzählt. Ich bin gespannt. Eigentlich Podcast, das ist der Podcast, bei dem wir im Laufen reden und laufend reden. Und wir sind dieses Mal auch in Grunewald und laufen hier durch den Wald. Es ist dunkel, wir haben eine Taschenlampe dabei und wir haben auch einen Track, den wir aufzeichnen und den wir jetzt in diesem jetzt auch in dieser Episode nachgehen und mal gucken, wo er uns hinführt. Aber das Ganze könnt ihr dann auf eigentlich-podcast.de sehen, wo wir langgelaufen sind und auch Informationen zur Episode, zur Folge und was Mitch noch für ein Thema hat, könnt ihr da auch nachlesen. So, Mitch.
Ja, jetzt aber mal los hier. Wir sind mitten im Wald und das passt irgendwie so gar nicht zu meinem Thema. Und ich habe es dir auch deshalb nicht gesagt, weil ich das Gefühl habe, dass du dann sagst, oh nee, jetzt gib dir mal ein bisschen mehr Mühe, weil es ist vielleicht ein bisschen eher beim Laufen labern und laufend labern. Also, dass wir wirklich diesmal einen Laber-Podcast machen. Oh ja. Aber es ist mir wichtig, das habe ich dir gesagt, mir ist das Thema wichtig. Es ist ein Revisiting in gewisser Weise von der Episode, die ich im Februar letzten Jahres gemacht habe. Es ist schon lange her und da hatten wir diesen Dreiteiler über KI. Das Thema haben wir nochmal aufgegriffen bei Stanislav Lem so ein bisschen. Es schwingt immer wieder auch so ein bisschen rein in jede Folge, weil dieser Dreiteiler damals war ja auch deshalb ein Dreiteiler, weil das war so was Neues, Disruptives und man hat irgendwie spekuliert, was dann mal alles wird und wie das sein kann und so weiter. Und ich habe jetzt, und deshalb ist es mir ein Anliegen, gemerkt, dass man jetzt das erste Mal zumindest in meiner Umgebung als ein großes politisches Ereignis, eben diese Wahlen in Amerika, die anstehen, dass da jetzt bei diesen, dass da jetzt halt so KI-Videos, Filme rauskommen und die, und das ist jetzt irgendwie angekommen, ist jetzt irgendwie da, ist jetzt nicht mehr spekulativ. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, was ich gerade sage.
Ich versuche gerade da den...
Die Brücke ist für mich zu sagen, wir haben damals so ein bisschen darüber gesprochen, wie es wohl sein wird.
Ja.
Und jetzt haben wir aber es irgendwie gelebt. So ein bisschen wie das, was du mal gemeint hast, als ich dir oder du mir oder wer auch immer einer von uns hat angesprochen, dass es einen Wissenschaftler gab, der einen Lego-Roboter gebaut hat, der das komplette neuronale Netzwerk eines Wurms eingepflanzt hatte. Und dann ist dieser Lego, im Video dieser Lego-Roboter, wie halt so ein Wurm eben über den Boden so, hat er sich so bewegt und hatte die gleichen perzeptiven und motorischen Fähigkeiten. Und dann hattest du gesagt, ja, aber es ist halt kein Körper, deshalb ist es kein Wurm. So. Und irgendwie damit hat es zu tun. Ich habe so das Gefühl, und da kann ich dann vielleicht als erstes auch so über mich reden, ich habe so das Gefühl, dass diese Idee, die man damals so hatte, die war so sehr stark am Produkt. Ne? Ja, jetzt kann irgendwie auf einmal alles so geschrieben werden oder Texte gibt es quasi auf Knopfdruck. Dann gab es diese Bilder und dann kann man irgendwie alle Kinderbücher auf einmal auf Knopfdruck herstellen. Und ich hatte damals in der Folge, und wer es noch nicht gehört hat, ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, zwei Sachen reingenommen. Das eine war von Ted Chiang aus Nature, aus dem Magazin Nature 2000, im Jahr 2000 erschien eine fiktive, futuristische Geschichte, in der, die damit losgeht, dass irgendwie seit 20 Jahren wurde kein wissenschaftlicher Artikel mehr, Forschungsartikel mehr von Menschen verfasst. Das macht alles jetzt die künstliche Intelligenz. Ja, und es gibt dann manchmal aber so Interfaces, wo die künstliche Intelligenz was für Menschen so rausschmeißt. Und Menschen haben inzwischen auch eine Art, ja, wie Bibeltext lesen als Wissenschaft entwickelt, um herauszufinden, was die KI wohl meint mit diesen Texten, die sie den Menschen gibt. Also das Ganze wird dann in einer gewissen Weise metaphysisch und die KI hat alles komplett abgehängt. So, ne? Das war der eine Text und da haben wir ein bisschen drüber spekuliert. Der zweite Text war eben das von
Borges.
De Borges, genau, die The Library of Babel oder Bücherei, ich weiß gar nicht mehr, Bibliothek von
Babel. Ja.
Babel. Da geht es darum, dass halt eben alle Bücher in einer Bibliothek sind, die in einer bestimmten festgesetzten Seitenanzahl mit bestimmten Anschlägen pro Seite, kann man ja einfach mechanisch eigentlich alle Bücher drucken. Und das wird dann so ein bisschen durchgespielt. Ist auch da dann im Prinzip alle vergangenen Texte, alle zukünftigen Texte, alle geheimen Texte, alle Rezepte, alle das gleiche Buch mit einem Schreibfehler, mit zwei Schreibfehlern, mit 100 Schreibfehlern. Also es ist natürlich eine theoretisch unendliche, aber praktisch eben doch endliche Anzahl von Büchern, die so hergestellt werden könnte. Und in gewisser Weise ist dieses ChatGPT auf eine komische Art gar nicht so weit weg davon. Weil, und das ist der dritte Text, den ich jetzt dazu nehmen möchte in der Logik, weil im Prinzip ChatGPT ja doch nicht weiß, was es tut. So, ne? Da gab es diesen einen Artikel, den ich Chris und dir auch, wo das waren, wo drüber stand, dass diese Large Language Model, they're bullshitting. Ja? Bullshitting ist halt ein Wort für so labern, was einfach so was hinlabern und zu wissen, was er genau sagt. Im Prinzip etwas, was man auch so als Witz manchmal macht. Ne? Du kennst du vielleicht noch diese PowerPoint-Karaoke, ne? Wo man so eine PowerPoint-Präsentation, von der man nicht weiß, was es ist, die geht einfach los und man muss dann so spontan irgendwie erzählen, was es ist. Und es ist total lustig, wenn man halt so.
Ja, das war in den 2000ern, war das auch
lange
in Clubs.
Ja.
Haben die das auch gemacht.
Aber das ist eben diese Form von Bullshitting. Bullshitting heißt im Englischen im Prinzip, dass du einfach mal irgendwie erzählst und hoffst, keinem fällt auf, dass du überhaupt keine Ahnung hast, worüber du redest. Und ChatGPT macht das ja in gewisser Weise. Und deshalb kriegst du dann halt auch immer solche komischen Effekte, dass ChatGPT per se keine Realität ist, sondern erst durch das Gelesen oder redigiert werden wirklich Bedeutung bekommt. Also wir haben damals, deshalb vielleicht dieses Revisiting, auf der einen Seite haben wir damals immer gedacht, okay, jetzt gibt es auf einmal alles an Musik. Und in gewisser Weise ist es auch wahr. Es ist sicherlich so, dass halt schon die ersten Cafés irgendwelche KI Minimal Techno Tracks laufen lassen, weil das wirklich einfach auch keinen interessiert, was es ist und keiner wirklich zuhört. Aber es sind nicht per se Produkte, sondern sind die Atmosphären, die da geschaffen werden. Und das zweite ist, dass ich einfach mit dir auch ein bisschen drüber reden wollte, wenn man das nochmal so abgleicht mit den Gedanken von damals. Wie erleben wir jetzt den Umgang mit KI? Wie nutzen wir das? Und was macht das mit uns? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Und das dritte ist dann so ein bisschen auch diese generelle, schon etwas ältere, aber finde ich auch interessante Haltung gegenüber Science Fiction. Das hat Science Fiction das alles immer so erfindet, den Möglichkeitsraum, also das Mögliche irgendwie beschreibt und dann die Technologie hinterherkommt und das dann irgendwie entwickelt. So. Und vor dem Hintergrund habe ich dann gedacht, wir haben vielleicht auch mal die Pflicht, dass wir das nochmal so mitreflektieren, weil wir jetzt ja auch in diesem digitalen Raum drin sind. Deshalb sind wir nicht wichtiger oder unwichtiger als irgendwas anderes, möchte uns auch nicht überhöhen. Aber irgendwie gehört das ja dazu, dass wir jetzt einfach nochmal auch reflektieren und auch Texte und Erzählungen schaffen, die vielleicht ein bisschen darauf gucken, was ist die Interaktion, so Mensch-Maschine-Interaktion. Nicht nur ist dieses Gedicht toll, ist der Limerick super, ist dieses Bild toll oder diese Stimme original, sondern wie arbeiten wir damit, was macht das mit uns? Gibt es was, was uns Angst macht oder ist die Angst schon verflogen? Und als ich darüber nachgedacht habe, das vielleicht noch so als Einleitung, dann können wir einfach mal so loslabern. Da war ja auch eben diese Frage so, oh Gott, jetzt ist diese ganze Musik, das wird jetzt alles irgendwie, es gibt unendlich viele Beatles-Lieder und keiner weiß mehr, was wirklich Beatles waren und was nicht, weil man kann einfach so draufdrücken auf den Knopf, dann kommt ein Beatles-Lied raus. Nicht, dass ich noch eins bräuchte. Ich bin nicht der größte Beatles-Fan, aber zur Anschaulichkeit. Und rückblickend ich dann dachte, ja gut, aber andererseits ist es ja eh immer schon passiert, dass es dann irgendwann Drumcomputer gab und dann brauchte man kein Schlagzeug mehr und dann gab es Techno, dann konnte man also im Laptop machen. Also irgendwie hat die ganze Zeit schon, gerade in der Musik, technische Innovation neue Dinge ermöglicht und andere Dinge banalisiert. Ja? Egal, ob du jetzt Samples von Cellos genommen hast, statt ein Cello zu spielen, oder eben Drum Machines genommen hast, anstatt ein Schlagzeuger zu sein oder anzuheuern. Es gab immer schon eine Veränderung und jetzt ist es natürlich in gewisser Weise eine qualitative Veränderung, weil halt dieser Prompt eingegeben wird und dann kommt hinten das Produkt raus. Aber für mich zumindest wirkt das jetzt gerade anders als diese unfassbare Disruptive Nature, die ich so vor, ja, ist auch bald 2 Jahre schon her, ne, wahrgenommen habe. Da war es ja wirklich so richtig krass. Und jetzt ist es halt so da. Und eben im Wahlkampf gibt es jetzt gerade, es hat ja gerade Trump dieses They're eating cats. Und dann ist es unfassbar, wie schnell da Videos und Lieder und Remixes, das ist wirklich so, das kommt fast in Echtzeit da rein und die Timeline ist komplett zugespült mit so Sachen.
Aber ich meine, das ist ja nichts anderes als noch so diese Memes. Also ich finde, da von der Art her ist es nichts Neues. Es ist vielleicht von der Qualität her jetzt was Neues hier, wo du dann halt irgendwie, ich habe jetzt auch so ein Trump-Video gesehen, wo er dann halt diesen Satz sagt und dabei siehst du halt Noten und dabei spielt dann halt so eine Trompete, die halt,
Und das Beste, was ich dazu gesehen habe, kann ich nur, muss ich ja dann auch suchen und verlinken. Aber da hat jemand einfach schon Peanuts, die Titelmelodie, angelegt und das passt total drauf. Also so bis hinten haut es ein bisschen ab, aber es passt erstaunlich gut.
Ja, genau. Also ich glaube, die Möglichkeit, auch die Kreativen oder Output, der ist da schon professioneller geworden, das kann man sagen. Ja, aber was du in einer Einleitung gesagt hast, das habe ich jetzt so ein bisschen versucht zu mappen auf, ich fand zum Beispiel so vor, als das dann vor, wann waren das, 8 Jahren, ne? Als dann halt quasi Clinton gegen Trump und dann fing es da eigentlich mit diesem ganzen Deepfake und da gab es so diese ganzen Wahlgeschichten, da war das noch nicht so bekannt, ne? Da war das halt so, und dann kamen ja auch diese ganzen Berichte erst darüber, was jetzt Facebook für eine Rolle, wie dann halt die Daten dafür genutzt würden, um auch die uneinigen Wähler dann auch umzustimmen. Ja, da fand ich das viel krasser, ne? Weil es halt noch nicht bekannt war. Und jetzt ist es ja so, und ich finde, das ist halt so, jetzt haben sich ja sämtliche Sehgewohnheiten schon darauf angepasst. Ne? Also wenn dann halt irgendwelche Videos kommen und so weiter, ah ja, KI generiert, mach mal weiter. Also du kriegst das auch ziemlich schnell, das Urteil und die Outputs, die dann laufen, die beeindrucken mich gar nicht mehr so doll. Ne? Sondern das ist, da wird man so ein bisschen abgebrühter, würde ich mal sagen. Ist aber auch so eine gewisse Medienkompetenz, die sich da jetzt auch in der Breite dann durchgesetzt hat, ne?
Ja.
Ja, und aber vor 2 Jahren haben wir, glaube ich, auch eine Sendung gemacht, wo wir schon gesagt haben, mit der Musik, dass die sich dann generieren wird und so weiter. Das war, glaube ich, die Folge,
also
die erste Tonabnahme.
Draußen in Brandenburg.
Ja, in Brandenburg über Aufzeichnungssysteme.
Ja, das weiß ich auch noch, während wir darüber sprachen, wurde mir das dann erst klar.
Ja, und ich fand, das war schon eine visionäre Folge von uns jetzt, wo wir einen gewissen Prophezeiungsgrad dann, also da haben wir auch schon so ein bisschen gesponnen, ja. Und ich muss dir verraten, ich habe auch eine Folge in Vorbereitung über KI und Filmwirtschaft.
Ah, okay.
Das mache ich vielleicht das nächste Mal. Ja, also vielleicht braucht man da jetzt nicht so tief reinzugehen, weil das wollte ich jetzt nochmal nächstes Mal machen. Und
Ja, das ist auch, finde ich jetzt, also mir ging es wirklich eher natürlich schon um die Nutzung, aber jetzt vielleicht nicht auf so einem, aus so einem wirtschaftlichen, sondern so hobbyistisch, wie wir das tun. Und auch eher von dem, hüllt uns das aus? Geht das an uns vorbei? Ist das, keine Ahnung, was ich, ist es vielleicht doch wieder so, wie als damals Fotokopierer waren und alle dachten, oh Gott, Hilfe, alles geht kaputt, das Copyright würde laufen, dann kam Kassettenrekorder, oh Gott, man kann alles aufnehmen, das kann nicht sein. Also jedes Mal gab es dann so Kultur und Wirtschaft.
Ja, ich glaube, es hat aber schon eine neue Qualität. Also ich glaube schon in dieser Dimension und dieser umfassenden hat es schon so, dass es raumgreifender ist als nur der Fotokopierer. Hm. Also auch raumgreifender ist als das iPhone. Also weil es halt so viele Bereiche durchdringen wird. Ne? Und was ich jetzt von meinem...
Also ja, das wäre mir vielleicht, glaube ich, mal wichtig, dass wir jetzt nicht gucken, wie es sein wird, also nicht weiter spekulieren. Können wir vielleicht zum Schluss, wenn wir eine tolle Idee haben, aber eher so, so zurückgucken, was ist denn, was hat sich verändert in dir und in deiner Nutzung von davon. Die Technik hat, ist ja auch verfügbarer und sowas. Ne?
Aber ja, also vielleicht kann ich dir mein Setup erklären, wie ich quasi arbeite, ja. Mit den KI-Tools. Also in meiner IDE, ich benutze IntelliJ, ne? Da habe ich zum Beispiel Copilot mit drin. Also es ist so, dass diese Autovervollständigung von Code das ein GitHub-Artefakt ist, also so ein GitHub-Plugin, was man sich da reinhält, ist Lizenz, also kostenpflichtig. Aber kriege ich natürlich für eine Arbeit gestellt. Ne? Also das heißt,
das ist das, wo doch so eine Sammelklage gegen Microsoft läuft wegen Copyright-Verletzungen.
Ja, da laufen ja viele Sammelklagen, aber ich weiß nicht, wie da der Stand ist. Hm. Aber das nutze ich eigentlich dauernd. Ne? Das heißt, der schlägt mir dauernd irgendwelche Sachen vor und ist dann manchmal ein bisschen nervig. Aber ja, das hat man halt irgendwie, das ist so wie eine Autovervollständigung auf dem iPhone dann läuft. Ne? Und dann, okay, mache ich das. Also es ist selten, dass ich dann halt direkte Direktiven an das Copilot stelle. Also Direktiven heißt, du kannst dir dann halt quasi so einen Kommentar dann sagen, mach mir mal einen Loop und iteriere mir dann halt so und so viele Testobjekte, die diese Attribute haben. So, das kannst du dann so machen und dann spuckt dir was aus. Das mache ich eigentlich nicht so. Für solche Coding-Sachen, da greife ich schon ganz gerne auf das jetzt das richtige ChatGPT zurück und mache das dann über die Oberfläche. Oder aber ich habe noch so einen API-Key, wo ich dann auch direkt die Dienste von OpenAI, da gibt es ja auch verschiedene Modelle, nicht nur Chat-Modelle, sondern DALL-E, das Generierungsmodell für Bilder, oder es gibt Text-to-Speech und oder halt irgendwie Whisper, was dann eben Speech-to-Text macht. Das kannst du alle, die ganzen Modelle kannst du dann halt mit einem API-Key dann direkt ansprechen. Du brauchst dann eben so ein Programm. Ich glaube, ich habe dir das mal gezeigt. Ne? Ja. Also in Python, wo du dann halt quasi ganz einfach diese Imports machst und dann halt diese Sachen zusammenstecken kannst, um dann so ein Output zu generieren. Ja? Das nutze ich auch relativ häufig. Am meisten, also das sind so diese ganzen Preis, also wo du halt was zahlen musst für, ne? Ja, das, was ich dann halt so in dieser Testversion oder in dieser Free-Version habe, das ist jetzt so einmal dieser normale Chat von ChatGPT, von OpenAI, also ChatGPT als Browser-Oberfläche. Und in der gleichen Form habe ich auch Claude, das ist ein anderer Textassistent, und Perplexity.
Wie heißt das?
Perplexity. Das ist so quasi die, die bemühen sich da so eine akademische, also der gibt dir dann immer irgendwie, warte mal, wir sind jetzt gerade hier in der Wegkreuzung. Der gibt dir dann auch immer die Quellen dazu. Ne? Das heißt, wenn du zum Thema, dann kannst du diesen Pro-Filter und dann hast du nur so und so viel Abfragen für die nächsten 4 Stunden. Also es ist dann immer limitiert auf Abfragen. Und dann liefert der dir aber, du fragst dann halt was und gehst in den Pro-Level rein und dann liefert der dir auch immer die Quellen dazu. Mhm. Ja. Also da ist schon so ein bisschen dieses Fact-Checking gleich mit implementiert. Aber meistens nutze ich da wirklich alle 3 Tools, um eben auch nochmal so ein Fact-Checking dann halt auch gegeneinander laufen zu lassen. Ja. Wobei Perplexity dann auch nichts anderes ist als ein Mut von Claude oder von ChatGPT. Ist ganz lustig, dass ich nämlich dann bestimmte Fragen stelle in Perplexity und dann kommen genau die gleichen Antworten auch bei ChatGPT raus in der gleichen Formulierung. Der hat ja so eine Art Cache.
Ah, okay. Ne?
Das heißt, dann nimmt er da die gleichen Antworten. Merkst du dann an der Stelle. Ne? Du kannst dann natürlich dann auch den Chaos-Level oder die Seed hochstellen, wo er dann mehr halluziniert und dann halt auch ein bisschen Variation in Antworten gibt. Aber normalerweise willst du das nicht haben, sondern du willst halt irgendwie bei den guten Antworten bleiben. Ich glaube, wir können hier weitergehen. Und ich bin so froh um diese Tools,
ja.
Weil die sind von der Qualität her, also teilweise kann ich mich dann mit Claude so unterhalten und so ganz gezielt Fragen stellen, also so bereite ich mich jetzt auch gerne auf die Sendung immer vor, dass ich dann halt wirklich so ganz gezielte Fragen stellen kann, die mir dann wenn ich so ein Thema durchdenke, durch den Kopf gehe und ich kann die dann halt viel spezifischer stellen als früher mit Google. Oder mit Startpage nutze ich als Klon für Google. Na, ich kriege viel bessere Antworten. Und was ich dann natürlich auch immer mache, dann halt bei den Antworten zu gucken, dass ich dann halt nochmal auf Wikipedia und so weiter schaue, dass das halt auch jetzt nicht irgendwie Blödsinn ist, was dann mir erzählt wird. Ne? Ja. Also das ist so. Aber die Qualität von den Assistenzsystemen ist so gut, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass es besser wird.
Ja.
Also ich glaube, da haben wir schon so einen Punkt erreicht, dass du da wirklich so einen Dialog gehen kannst, wie so ein Gegenüber, mit dem man sich dann halt richtig unterhalten kann.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
Ja, also erstmal stimmt es, dass ich diese API-Schnittstelle, die du da hast, auch haben wollte, weshalb mein Rechner dann irgendwie beim Upgrade von Ubuntu 18.4 auf 22.4 eingefroren ist und ich dann Gott sei Dank Backup hatte. Und
ich war schuld, ja.
Nein, du warst nicht schuld, aber ich konnte.
Ich war der Anlass schuld.
Die Python-Version, die ich brauchte, um die Library. Also es ging. Deshalb habe ich allein 7 Stunden gebraucht, bis ich gecheckt habe. Ich habe dann mit ChatGPT versucht, das da einzurichten, ja, also ja. Mit der Hilfe. Und ChatGPT war ja dann quasi scheiße. Noch älter. Das hat ja eben, das kannte ja seine neuesten APIs gar nicht. Und hat mir die ganze Zeit eben dann Tipps von vor ein paar Jahren gegeben. Und ich hab's halt
also
irgendwie.
Also du hast das alte Modell gehabt.
Ja, und das war wirklich,
das
es war 3,
5
war. Es war wirklich verwirrend bis hin zu dem Punkt, dass ich letztendlich begriffen habe, dass Python, was noch, ich hätte das manuell installieren müssen oder compilen müssen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf. Und wollte alles neu aufsetzen und dann ist es mir abgeschmiert. Und dann musste ich alles neu aufsetzen. Das hat mich viel Zeit gekostet. Es war direkt vor den Sommerferien und deshalb habe ich noch nichts. Jetzt, mein Rechner läuft gerade erst wieder. Noch nichts wirklich gemacht. Aber ich möchte auch diese Assistenz haben.
Ja, das läuft ja einfach im Browser. Da brauchst du ja nicht viel IDE. Also das kannst du ja wirklich so, also im Browser habe ich da meine Fenster auf, wo dann Claude läuft, wo dann Perplexity läuft und wo ChatGPT läuft. Und ChatGPT hat jetzt auch in diesem Free-Version auch das 4O-Modell.
Genau, das geht automatisch an und dann irgendwann
auch. Irgendwann ist die Quest aus, dann machst du einen neuen Chat auf oder du wechselst das Modell.
Ja.
Oder du wechselst quasi den Assistenten. Also das ist irgendwie, du kriegst schon, also ich habe mir aber auch überlegt, ob ich nicht irgendwie $20 im Monat in die Hand nehme und mir dann einfach für Claude eine Assistenz kaufe.
Hm.
So eine Lizenz, meine ich.
Ja. Ja, in gewisser Weise denke ich auch, dass diese, also von wegen...
Das ist ja voll, man, also ich meine, so viel, wie man sich mit dem unterhält, dem Kollegen.
Was man eh für Handy und alles Mögliche ausgegeben hat, dann ist das wirklich, denke ich, gut angelegtes Geld. Weil mir geht es genau wie dir. Ich finde diese Assistenz sehr hilfreich. Und das Fragen stellen, das war ja was, das weiß ich noch vor 2 Jahren, das habe ich halt öfter schon gehört dann, dass Leute gesagt haben, ich finde KI super, weil ich bin gerade im PhD und ich traue mich, ChatGPT, oder ich sage jetzt mal abstrakt KI, de facto war es immer ChatGPT, aber KI zu fragen, was ich meinen Betreuer eben nicht zu fragen traue.
Genau, das ist ein echt so Hemmschwellen, die wegfallen. Also das Einzige, wo ich vielleicht genau Angst habe, dass die halt solche Fragen in meinem Profil gespeichert werden. Ja. Aber das ist ja auch egal.
Das wird ganz sicher so sein, weil...
Ja klar, der hat so ein Erinnerungswindow.
Und das Ding ist halt, das war glaube ich bei Alexa. Also ich will jetzt nicht das unter Vorbehalt, aber ich habe mal einen längeren Blogpost gelesen, wo jemand mitbekommen hat, weil bei irgendwelchen Rückfragen mit Alexa, dann hat er auf einmal seine Fragen, die er Alexa gestellt hat, als MP3s zur Prüfung nochmal zugeschickt bekommen von oder irgendwie sowas. Also es war, wurde nicht gelöscht, da wurde quasi ein Backtrack, ja. Backrecord von seinen Fragen, aber egal. Was ich sagen wollte ist, dass es mir nämlich auch auffällt und das ist dann irgendwie auch so was Menschliches und da geht es mir dann so ein bisschen rum, eben diese Mensch-Maschine-Beziehung da ein bisschen zu leuchten und nicht im Sinne okay. von, wie ist es, Hör oder sowas? Also diese.
Ja, nicht, dass ich mich verliebe in Claude.
Ja, genau, nee, das nicht, aber dass man darin vorkommt. Das glaube ich, weil diese Sache, da erinnere ich mich, wo wir drüber gesprochen haben, waren über Produkte zu sprechen. Wir haben darüber gesprochen, dann ist das Lied ja schon fertig oder so. Ne?
Ja.
Oder der Text ist ja schon da. Und das ist ja dann eben genau das Gleiche wie bei Borges. Der Text ist ja eh schon da. Der ist ja einfach nur möglich, deshalb ist er schon geschrieben. Dann ist es aber jetzt so, dass wenn man in so einen Assistenzmodus geht, da hatte mir der Schlagzeuger neulich, ich weiß gar nicht, wie es hieß, hat mir halt so einen Link geschickt, gesagt, hier, guck mal, da kann man eben, gibst du einen Text ein und welches Genre und dann macht er dir so ein Lied. Und die klangen auch irgendwie alle ganz gut und so. Aber es hat mich nicht gepackt. Ich hatte da nicht mehr irgendwie so Bock drauf. Und da habe ich so drüber nachgedacht. Ich dachte, jetzt ist es doch da. Jetzt kann ich doch sagen, mach mir eine ganze Platte wie... so age-appropriate wie Pixies, aber nicht wie Pixies. Also das ist doch jetzt das Tool da, wo man das nicht mehr selber komponieren muss und nicht mehr selber machen muss. Aber dann habe ich auf einmal gemerkt, nee, diese Knack- und Backwerbung mit den Croissants, die ist schon richtig. Ne? Und dann fragen sie, wer hat's gemacht? Und dann sagst du, ich hab's gemacht. Kannst du dich an die erinnern?
Ja.
Knack und Back, das waren so Croissants. Kennst du noch?
Ja, klar, wo du so aufhauen musst.
Ja, da siehst du Kinder.
Ich habe so rausgeflogen.
Raus und dann guckst du und dann so wer hat's gemacht? Ich hab's gemacht. Ja. Und auch, das hat sich ja gleich mal geschickt, in The Century of the Self, diese BBC vierteilige Doku, da gibt's auch einen Bericht über so die ersten Consumer Surveys und Zielgruppen, also wo Psychologie eingesetzt wurde, wo die einen so ein Backprodukt, das war so ein Fertigkuchen, den konntest du einfach nur Wasser rein oder Milch rein, ich weiß gar nicht mehr. Und dann quirlen und dann war der leckere Kuchen fertig. Aber das Ding hat keine Frau gekauft. Ja. Und dann haben die das halt dann wirklich mal so psychologisch analysiert und geguckt und was ist da. Und haben halt gemerkt, dass die Frauen sich schämen würden, ihrem Mann, der die, es war noch in den 50ern, ihrem Mann, der ihnen die ganze Zeit das Geld und Arbeit und sowas, dass sie dann so einen Fertigkuchen machen und den nicht wirklich machen, sondern einfach nur backen. Ja. Und dann haben die völlig überflüssigerweise das Rezept verändert. Es war nicht notwendig. Der einzige Unterschied war, add one egg, also ein Ei dazu machen. Das heißt, du hast die Backmischung, ein Ei, Milch, quirlen und dann ist das Ding weg wie geschnitten Brot. Ja? Das war dann der Schlager, der hat komplett
das war dann genau
in jedem
diese
Haushalt.
Portion. Mit Do-it-yourself, die das halt dann...
Genau, wer hat's gemacht? Ich hab's gemacht. Ich hab gebacken. Es ist kein Fertigkuchen. Dieses eine Ei aufschlagen war genau der Unterschied. Und irgendwie habe ich da wieder dran denken müssen an diese Anekdote, weil ich denke, das passiert jetzt gerade. Ja? Wenn man es benutzt, dann hilft es einem, die eigenen Interessen, Fährten, Gedanken irgendwie zu strukturieren, zu konkretisieren. Und dass das so leicht annehmbar ist und gleichzeitig auch eine Grenze darstellt, das finde ich, war für mich eine interessante Erfahrung. Ja, mir geht es genau wie dir und wahrscheinlich geht es vielen so, die sagen, ich möchte, dass es ich bin und gleichzeitig genieße ich es, dass ich die Arbeit, die ich machen könnte, nicht mehr machen muss. Und dann ist es doch so, dass es zuarbeitet und nicht mehr das Produkt herstellt. Also es ist nicht meine Doktorarbeit, sondern ich habe einfach nur bessere Werkzeuge, mit denen ich zusammenstelle und zusammenklebe.
Ja, ich glaube, das, was mir dann halt auch nochmal so von diesem System, von diesem Assistenzsystem, dann, wo ich merke, dass ich besser bin, geworden bin, ist einfach in der Präzision der Fragen. Also da gebe ich mir auch Mühe, eine ganz präzise Frage zu stellen.
Und freuen sich jetzt auch die Leute in deinem Team, dass du das gut geübt hast.
Mann, hast du gut gefragt.
Ja, genau. Hättest du die Antworten klar.
Ja. Aber das ist, glaube ich, das, was diese Systeme auch schulen. Und klar, dann ist es halt so diese... Ich meine, es sind zwei verschiedene Prozesse. Das eine ist halt, wo du hinten raus ein Bild bekommst. Ne? Und das ist, glaube ich, nochmal so viel mehr. Es ist noch viel mehr Kuchen, als jetzt so Antworten dann halt, die man dann weiterverarbeitet. Ne? Also da sind ja noch mehr Stufen von Backprozessen drin, bevor du dann halt irgendwie hinten den Kuchen rausbekommst.
Ja.
Denn bei dem Bild ist ja so, du promptest was und dann kommt halt quasi das fertige Bild und du kannst dann nochmal irgendwie so gewichten.
Hm.
Ja, du musst dann nochmal anders prompten, bla bla bla. Aber bis du dann halt irgendwie so Text dann so schaffst, ja, da sind noch mehr, will ich mal behaupten, mehr Zwischenschritte drin.
Das auf alle Fälle. Und es ist aber auch wieder so, dass mit den Bildern, ich habe zum Beispiel von Rotkäppchen das Bild, habe ich ja mit Dalli gemacht.
Ja, und in einem frühen Modell.
Genau.
Sieht man die.
Die Pixel, genau.
Das ist ganz schlecht.
Rotkäppchen eating Spaghetti. Und das,
ja, das
die, der heiße Stuhl von Gestalttherapie mit den Flammen, das habe ich auch mit Dalli gemacht. Und das war so ein Moment, wo das auch irgendwie Spaß gemacht hat. Und du hast ja auch für Solaris die Bilder mit
Dalli 3 gemacht.
Mit Dalli 3 gemacht. Und ich finde, dass das auch schön ist. Ja? Das ist so ein bisschen, aber es bleibt trotzdem irgendwie so contained. Wir sind jetzt natürlich nicht auf der journalistischen Ebene und gucken, was ist der Shooter, war das jetzt ein echtes Foto von dem oder nicht, oder war da hinten. Also das darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Ne? Sondern es geht mir, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber insgesamt ist gerade so, wo sich das für mich gerade verändert hat, ist, dass ich gemerkt habe, als man darüber spekuliert hat, oder wir zumindest, oder ich vielleicht auch nur, habe ich immer sehr stark an die Produkte gedacht und sehr wenig an die Prozesse. Und die Prozesse, die sich dadurch jetzt ermöglichen, die finde ich eigentlich alle produktiv. Die finde ich alle nicht bedrohlich.
Ja.
Und das ist doch ein bisschen mehr so. Damals, habe ich vielleicht sogar schon zitiert, hat ja irgendjemand gepostet, ich möchte nicht, dass ich die Wäsche waschen muss und das Geschirr abspülen und die KI macht für mich Gedichte und Geschichten, sondern ich möchte, dass die KI das Geschirr abspült, weil ich möchte Gedichte schreiben. So, ne? Da ist ja was dran. Und diese Idee eben auch wieder, wer hat's gemacht? Ich hab's gemacht. Ja. Und was will ich mit einem Gedicht, was mir komplett rauskommt und was tue ich dann damit? Ja, und ich glaube aber, dass das sich jetzt bei mir verändert hat, zumindest zu merken, dass es die Wege sind, wo man Hilfsmittel hat. Ja? So wie auch GPS für Straße finden. Das ist halt einfach völlig okay. Man kann trotzdem wandern gehen, muss nicht den Kompass auspacken und die Karte hinlegen und einen Strich ziehen, dass man weiß, wo man hin muss. Aber das macht das Wandern jetzt nicht kaputt. Ja? Jemand anders würde vielleicht sagen, mit dem GPS-System, das ist, für mich ist das kein Wandern mehr.
Ja.
Und das ist jetzt anders. Also da habe ich wirklich das Gefühl, dass es angekommen ist im Alltag. Hat noch kein Atomkrieg ausgelöst. Darum geht es aber jetzt auch nicht. Aber im Alltag geht es mir so, dass ich merke, dass ich nicht das Gefühl habe, ich werde abgelöst. Ja?
Ja, ja, ja.
Und die Bilder, zum Beispiel mit dem brennenden Stuhl, die haben mich damals, künstlich erzeugt, die haben mich irgendwie total beeindruckt, cool, krass, geschämt so ein bisschen. Ne? Muss man das heimlich machen oder nicht? Und das ist jetzt aber auch schon wieder vorbei. Ne? Gut, jetzt haben wir immer wieder mal Ärger über Bilder, die wir für die Episoden brauchen. Aber es ist dann doch schöner, darauf zu warten, wenn Chris von der Katze, die er da drauf gemalt hat, auf die eine, auf das Fußpedal drauf zu warten, um das, damit das dann irgendwie ein Episodenbild wird. So.
Das war aber nicht so schön, das Episodenbild.
Nee, aber für mich schon. Aber das ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe so das. Ich denke halt manchmal auch, vielleicht wird sogar, gerade wenn es um Kreativarbeit geht, wird so beim Musik machen oder sowas, ist es vielleicht dann wieder wichtiger, auch wirklich Musik zu machen. Vielleicht werden sogar sowas wie DJs und Laptop-Künstler dann noch uninteressanter, als sie für mich sowieso schon sind. Und diese Idee, dass du halt natürlich ein Gitarrensolo auf Knopf generieren kannst und dann kann das auch in das Lied rein, das heißt aber nicht, dass du es auch spielen kannst. Ja, also diese Sache, dass man dann eben doch hinten raus möchte, sagen können möchte, ich hab's gemacht. Ah, ich weiß nicht, ich kann das nicht gut ausdrücken, aber das ist wirklich dieses Performante, dieses Körperliche, dieses Anschauen, dieses Dabeisein, vielleicht sogar Zeugenschaft auch. Und das ist dann vielleicht auch wirklich ein Journalismusthema. Also inwieweit diese KI dann auf einmal so eine Kette von Zeugen wichtiger macht. Weil auf einmal alles gefälscht sein kann. Und ja, und da bin ich irgendwie gerade mit. Es geht jetzt, also ich merke, die Folge geht jetzt irgendwie, das hat mich irgendwie mehr ergriffen zu merken, dass ich einfach damit gerne und gut umgehen kann, als mir es auf einmal klar wurde und ich dann mich erinnert habe, wie problematisch ich das vielleicht noch vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren sah. Da war die Folge irgendwie ein bisschen blumiger, als jetzt vielleicht gerade ist.
Ja, aber ich meine, wir haben ja auch damals schon gesagt, das ist ja nicht so eine richtige KI. Das ist ja einfach nur so statistische Sachen, die ja. Da
hin und her laufen. Eben, da ist ein Machine Learning.
Ja, es ist halt irgendwie so. Ich glaube, es wächst sich dann nochmal viel mehr in deinem normalen Workflow zusammen. Ne? Also spätestens, wenn dann halt wirklich mal eine ordentliche Siri auf dem iPhone ist, die dann halt genau diese Funktionalitäten mit Text-to-Speech, Speech-to-Text dann auch mal so beherrscht, dass man es halt wirklich machen kann, dass du halt unsauber nuscheln kannst in das iPhone. Und das wird ausgeführt. Ne?
Mhm.
Ich glaube, aber das sind auch Sachen, die kann man sich jetzt alles vorstellen.
Mhm.
Weil das, was jetzt auch solche normalen Assistenzsysteme können, konnte man sich jetzt irgendwie vor 3 Jahren auch nicht vorstellen. Und jetzt ist es eine Normalität geworden, ja. Mhm. Und das wird sich ziemlich schnell in die Gewohnheitspattern, also in die eigenen Gewohnheitspattern so einweben können. Ne? Und es wird auch viel so, wie du sagst, dann halt irgendwie so selbstverständlich, ohne dass es dann eine Zäsur gab. Dann, als ich das erste Mal das und das gemacht habe, dann habe ich das Licht gesehen. Sowas glaube ich gar nicht, sondern es wird dann halt so, ah, okay, das geht, cool. Okay, mache ich weiter. So. Ja, und das, was du aber sprichst, ist ja nochmal so diese, ich habe es gemacht, da geht es ja auch sehr um kreatives Schaffen im künstlerischen Bereich, ne, wo du halt auch eine gewisse Ausdrucksform, ne, von wie man sich dann selber dann halt auch da in dem Produkt wiederfindet, was man macht. Ja, und das, wenn du Künstler bist und du malst halt gerne, dann willst du ja nicht unbedingt, dass jemand anders dir die Bilder malt und du sagst, okay, ich mache jetzt mein Autogramm da drauf, ja?
Ja.
Sondern du willst ja dann schon diesen, also allein dieses Schaffen ist ja auch für dich eine Art von Training. Ja. Du bist ja da auch eine KI, die dann halt irgendwie ein Modell durchtrainiert und irgendwas dann halt hinten raus schafft, ne? Und vielleicht ein anderes Training. Aber ich glaube, das ist halt die Frage, wie macht man was? Ne? Also wenn du jetzt für einen Geburtstag einen Jingle produzieren willst, dann ist es ja nicht nur unbedingt eine künstlerische Expression, die du vorher brauchst, sondern das kannst du halt auch, glaube ich, eher über solche Systeme machen. Dann bist du ganz froh, dass du halt ganz gute Ideen von der KI bekommen hast, die du verwerten kannst. Ne? Dann ist es ja nicht dein künstlerischer Ausdruck, den du danach gehst, sondern du willst halt schnell ein Ergebnis haben und kriegst es dann. Ja, und wenn du jetzt wirklich so ein Herzenslied von dir umsetzt und du willst dann halt aber auch irgendwie ausprobieren, wie das neue Effektgerät damit geht, ne, und das du selber gelötet hast, dann ist es nicht so, was du irgendjemand anders überlässt, sondern es liegt ja dann in deinem Schaffensraum. Ne? Das heißt, ich glaube, es ist einfach so, für was macht man was? Und früher habe ich gemerkt, dass ich auch viele Hemmschwellen bevor ich dann halt irgendwie so produktiv werden konnte. Mhm. Und diese Schwellen kann man jetzt relativ einfach eben durch solche Systeme dann einreißen. Ne? Du kannst dann erstmal sagen, jetzt mach doch mal irgendwas. Du kannst ihm irgendwas hinwerfen und du hast nicht mehr diese Schreibhemmung mit dem weißen Blatt.
Ja.
Du füllst relativ schnell ein Blatt. Ja, und das kann aber auch eine Art von Befreiung sein, weil du halt schneller erstmal was hast und nicht in diese Stockstarre kommst,
ja,
wo du nichts kriegst. Ja. Und das Gleiche kann ich mir auch vorstellen, wenn du halt irgendwie so eine musikalische Skizze brauchst, ja, oder sowas, dann kannst du halt auch mal fragen, hier, mach mal, und dann kannst du wieder auf was aufbauen. Ich glaube, das ist halt so, du hast mehr fertige Bausteine, die du in deinem kreativen Schaffensprozess dann benutzen kannst.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, das, was dich da so ein bisschen auch befreit von früheren Sachen.
Ja, und ich hänge mich da nochmal rein mit diesem, wie kommt das Neue in die Welt-Frage, ne? Also kreative Tätigkeit. Und da finde ich es ja auch interessant, wenn man, das war ja auch bei dieser Uralt-Folge, wo wir es erstmal über KI-generierte Musik von den Beatles gesprochen haben, diese Idee der Fehler. Ne? Also es sind immer Kompromisse, Fehler ist vielleicht das falsche Wort, aber ich möchte einen Hall auf meinem Klang haben. Ich habe aber jetzt hier keine riesen Kirche verfügbar, deshalb hänge ich zwei Eisenplatten nebeneinander. Die eine hat ein Membran, also ein Mikro nehme ich ab und das auf dem anderen wird das über ein Lautsprechermembran bewegt und dann entsteht auf einmal ein Hall. Dieser Hall klingt nicht so wie die Sixtinische Kapelle, aber fast forward, 30 Jahre später gibt es genau diesen Hall als digitalen Plugin für deinen Laptop, ja, für Musikproduktion. Das heißt, und das finde ich gerade, also wenn man da schaut, was ist da passiert, man möchte irgendwas machen, man kriegt es nicht so gut hin, aber genau das wird dann so ein Signature-Sound für ein bestimmtes Label oder so und wird dann heute nochmal digital nachgemessen und dann auch digital implementiert. Und ähnlich habe ich das Gefühl, dass die KI jetzt gerade weil sie kompromisshaft ist, diese Eating Spaghetti-Sache, für die es nicht kennen, Will Smith Eating Spaghetti war halt sowas, das kann die KI noch nicht, da flabbern die Spaghetti so nach rechts und links, sind irgendwie so nicht richtig auf der Gabel, nicht richtig im Mund. Das ist alles so ein bisschen unheimlich, weil es seltsam vertraut ist und dann aber auch komplett fremd und so. Und in diesen Momenten, finde ich, entsteht aber oft so eine Ästhetik aus diesen Fehlern, wo ich mir sicher bin, dass das auch Einzug erhält in andere Moving Image Sprache. So, ne?
Ja.
Also jetzt gerade das Fehlerhafte, dann solche Effekte sind, die dann auch irgendwie wieder reinkommen. Während wenn das alles gelöst ist, dann wird es vielleicht wieder langweiliger.
Ja, weiß ich nicht, weil das sind ja so quasi so die Fehler, die entstehen oder die Artefakte, die entstehen, wenn sich so ein neues Medium initiiert. Das war ja früher, du erinnerst dich, als wir dann halt Real Audio eingesetzt haben als Software, dann war da halt irgendwie so, die Kompression war halt schon ziemlich krass, ja, und hatte schon so ein eigenes Klangbild, Real Audio. Und dann war man doch ganz froh, als halt neue Formen von Streaming-Technologien kamen. Und man hat dem jetzt nicht so nachgeweint. Ne? Es gibt immer so Schwellentechnologie, die dann, oder auch eben dann halt schwellen, ja, Bilder oder sowas, ne? Ich meine, das, gut, das ist aber auch ikonisch geworden, das Einwählen von dem, von den Modems, ne? Mhm. Das hörst du ja noch ab und zu mal irgendwo als damals, ja, aber das ist auch so ein Schwellensound, was du hattest und was dann halt wieder so ein Zeitphänomen war, aber dann war es halt auch weg, ja. Also man möchte halt auch irgendwie diese Fehler möchte man dann halt auch nicht, oder diese Umständlichkeiten möchte man ja auch nicht behalten. Mhm. Ja, das geht ja dann halt weg irgendwann, ja. Genauso wie Will Smith dann halt ordentlich Spaghetti essen kann mit so einem KI-generierten Film. Ist ja auch kein Problem jetzt.
Ja.
Ja, also das heißt, das will man nicht.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass es sich dann irgendwie so als Fehler hält oder irgendwo, sondern es ist vielleicht so, haha, guck mal, da hat die KI noch 6 Finger gemacht.
Mhm.
Wie blöd. Ja, dann war das halt so ein kurzer Schenkelklopfer. Aber dann war es halt nur für die, die diese Phase mitgemacht haben, dann eine Information. Und für alle späteren, die können sich das halt irgendwie, gut, ihr hattet Telefone mit Wählscheibe, okay. Und jetzt sieht man halt immer auf Facebook-Gruppen dann, meine Kinder wissen nicht, wie rum der Telefonhörer zu halten ist.
Ja, aber andererseits siehst du dann immer noch, wo war das denn, wo war ich? Ach so, in Frankreich, wo da Telefonleitungen liegen. Da liegen so Gullisteine auf der Straße und drunter sind Telefonleitungen. Und da ist halt eben genau noch mal so eine Wählscheibe drauf. Ne?
Also ja, es ist halt wie genau die so Kette beim Speichern.
Ja, genau.
Du kriegst auch nicht weg. Ja, also klar, du hast dann noch so, es ist halt wie quasi beim Stammhirn der, wie heißt es noch, dieses Hypothalamus. Und dann hast du halt irgendwie die große und Rinde, die halt ein bisschen besser auflösen kann. Aber du kriegst das ganze Instinktive nicht weg. Das bleibt halt drin.
Ja, aber ich denke, vielleicht ist es so, dass diese Produktion, also das Neue in die Welt, ist das eine, wo ich so ein bisschen dran festhalte. Ich habe jetzt neulich gerade so ein Ramsay, dieser Koch aus UK, wo sie so ein, der halt immer so ein bisschen chaotisch in seinen Kochvideos scheinbar ist. Ich habe das irgendwie ewig nicht mehr gesehen, aber das in KI konstruiert in der Küche sieht halt dann irgendwie schon relativ schnell relativ gut aus.
Ja, ja, das,
aber dann zwischen diesen Deckeln öffnen und dann Spaghetti rein und dann kommt er auf einmal von unten wieder raus und dann sind ganz kurz 2 Ramsays drin, verschwindet. Das hat echt sowas wie so eine Harry Potter Zaubersequenz. So eine bestimmte Form, Bewegung und unheimliche Momente, wo ich schon, ja, keine Ahnung, man wird da vielleicht nochmal so drauf gucken und wird es erst in der Zukunft. Ich glaube irgendwie, das ist in der Musik ja so gewesen, Gitarren sollten immer lauter werden, deshalb gibt es Verzerrung, weil halt Verzerrung klang zwar auch cool, aber war auch einfach der Anschlag, wenn ich das alles ganz laut gemacht habe. Und dann wurden irgendwann Verzerrer gebaut, weil man diesen Sound haben wollte. Irgendwas wird da hängen bleiben, aber das werden wir dann später wissen.
Ja, nee, du hast aber, wenn du die Analogie übertragen willst, hast du natürlich dann halt auch, also wenn du jetzt da bei irgendwelchen Midjourney oder irgendwo bei diesen ganzen Bildgenerierungsportalen hingehst, hast du halt ewig viele verschiedene Modelle, ja. Also du hast die Modelle, die jetzt auch so trainiert werden, die gehen ja schon auf so ein ziemlich hochentwickelten Modell drauf. So Perplexity, das ist was anderes. Das ist Stable Diffusion zum Beispiel. Dann kannst du halt quasi so, die Soras heißen die, glaube ich, dann kannst du quasi so dein eigenes Modell prägen mit eigenen Sachen, ja. Und so entwickelst du das dann halt weiter. Ne? Das heißt, du hast auch eine Diversität von verschiedenen Sachen. Die einen sind besonders gut in irgendwie, keine Ahnung, Realistik HD, oder die anderen machen halt irgendwelche Manga-Modelle oder Manga-Zeichnungen gut. So das, und da hast du ja schon die Ausprägung, ne, in den verschiedenen Richtungen.
Mhm.
Das ist ja so ein bisschen wie mit dem Sound dann halt auch. Ne?
Ja, aber dann kommt ja nicht das Neue in die Welt auf einer formalen Ebene, sondern eben nur auf Inhalte, ne?
Ja, so
neue Manga-Geschichten, halt die so alle 1A aussehen wie Manga.
Keine Ahnung, wie denn halt irgendwie die unterschiedlichen Gitarrenmodelle.
Ja.
Und dann kannst du halt auch selber deine Modelle trainieren. Dann kannst du wieder, auf dieser Ebene kannst du auch schon wieder, hab ich gemacht, machen, ne? Von wegen, dass du deine eigenen Modelle dann trainierst.
Ja, und das andere finde ich noch interessant, was du gesagt hast, eben mit dem selber machen, hab ich gemacht, denn dieser Jingle, den man zum Geburtstag macht, der ist natürlich dann auch in gewisser Weise ein bisschen wertlos. Ne? Also wenn man früher eine Fotokollage gemacht hat, dann ist das auch toller und aufwendiger und vielleicht auch mehr geschätzt, als wenn man es dann irgendwie in Photoshop...
Nee, würde ich nicht so sehen. Das ist nicht viel. Das ist doch genauso eine Collage oder irgendwie ein Gedicht, was man dann schreibt.
Ja.
Findest du das denn wertloser?
Ja, ich hatte auf einmal so dieses Gefühl im Kopf, dass man vielleicht in allem, das wäre vielleicht so eine positive Vision in Anführungszeichen, dass durch diese Assistenz gepaart mit dem Wunsch, wer hat's gemacht, ich hab's gemacht, insgesamt vielleicht Dinge wieder prozesshafter werden und weniger produktmäßig. Ne? Also es ist dann quasi nicht das Lied, sondern es ist nur dann wertvoll, wenn es irgendwie auch einen Entstehungsprozess hat, in dem man das Gefühl hat, man steht mit sich selbst in Kontakt oder mit anderen in Kontakt und nicht einfach einen Prompt machen, make me a game of Space Invaders und dann ist das Spiel da, sondern das Dialogische, egal ob es jetzt Maschine ist oder im Proberaum mit anderen in der Band oder sogar im Dreieck mit Maschine und anderen. Es darf entstehen, aber es muss einen Prozess haben,
ja,
damit man sich auch daran gewöhnen kann. Und das ist vielleicht sogar dann auch die Frage, wenn wir in diese Library von Borges reinschauen, wo alle Sachen ja schon drin sind, ne? Da ist ja wahrscheinlich dann sogar viel mehr drin als das, was die KI so hinkriegt. Weil sicherlich auch irgendwelche Sachen drin sind, sagen wir mal, es seien Noten, die gemacht werden, von irgendeiner Musik, die jetzt noch gar nicht irgendwie gemocht werden würde. Ja?
Ja.
Und erst noch ein bisschen braucht. Ja? Also diese Idee von einer schrittweisen Anpassung von sowas wie eben dem kulturellen Hintergrund, auf dem auch die Memes entstehen und so, dass das einfach auch benötigt wird und man nicht einfach sagen kann, okay, wir öffnen jetzt die Library auf Babel von Borges und dann ist die Zukunft ein für alle Mal komplett schon da.
Ja.
Und genauso kann die KI auch irgendwie natürlich nur nach hinten arbeiten. Wenn sie nach vorne arbeitet, ist sie darauf angewiesen, dass es Teil von einer Welle ist und nicht einfach ein Punkt ganz weit draußen.
Ja.
Es muss eingebettet sein, es muss angebunden sein. Also irgendwie ist meine Hoffnung, dass es was Prozesshaftes ist, wenn man, er hat auf uns gewartet. Machen wir jetzt einfach hier Schluss. Also ich äußere nochmal meinen Wunsch. Als Assistenz funktioniert es jetzt schon sehr gut. Macht Spaß, macht wirklich einfach auch eine gute Zusammenarbeit. Und vor dem Hintergrund, dass sowas wie Kultur, solange es von Menschen getragen wird, dann doch auch prozesshaft bleibt, braucht es Zeit für Innovation, um auch anzukommen, um sich irgendwie ausbreiten zu können. Überhaupt die Zeit, damit Memes entstehen dürfen und Memes auch dann in gewisser Weise ja dann der Bakterienspiegel oder das Biom der Kultur sind. Und so gesehen ist dann natürlich von der letzten Episode ist der Ted Chiang-Artikel nicht so. Also ist witzig, aber ist nicht so erwartbar.
Ja.
Es sei denn, es geht einzig und allein um, keine Ahnung, Materialforschung oder sowas. Ne? Das wäre dann wieder so ein UFO-Thema. Ne? Also die KI macht dann Material für uns, was sonst vom Himmel fällt, so Terminator-mäßig. Ne? Und Terminator 2 gibt es nur wegen Terminator 1. Aber das wäre jetzt so für mich das Fazit aus dieser Diskussion, und das ist jetzt wirklich vielleicht am ehesten auch an den Wandergesprächen, wenn wir die so haben. Also was ich jetzt gerade mitnehme, ist dann wirklich so dieses Prozesshafte, was sowohl auf einer individuellen Ich-hab's-gemacht-Ebene als auch auf einer kulturellen, ach, das hört sich ja gut an, oder dieser Text liest sich gut, oder das nicht manchmal, sondern auch da einfach die Dinge nicht einfach in die Welt geschüttet werden können, sondern dass sie auch eingebettet sein müssen in Entwicklung.
Ich, nee, verstehe ich. Ja, also es geht wieder so um diese, der Schaffensprozess, der irgendwie spürbar sein muss. Ne? Ich muss dann beim Schippen muss ich Blasen bekommen, sonst ist das Loch nicht echt. Also es geht so ein bisschen. Also bis ich mir dann wirklich den Bagger leisten kann, muss ich da schon mal irgendwie ein gewisses Level dann erwirtschaften. Aber ich denke, genau diese Prozesse spiegeln sich dann in anderen Ebenen ab, ja? Dass du halt das anders transferierst. Und dann wird auch wieder, also das geht nicht weg, es werden halt nur Schritte schneller. Das meine ich, es verlagert sich dann.
Ja, auf jeden Fall.
Und das kommt halt auch irgendwie selbstverständlicher und einfacher, als man irgendwie denkt, und das wird dann einfach da sein. So, ne? Also so, das ist so meine Einschätzung. Aber ich glaube, so als Zwischenstand ist es ziemlich ernüchternd, was wir da jetzt auch irgendwie so haben. Aber gleichzeitig auch beruhigend, dass es eben nicht in irgendein so ein Level fällt, wo alle dann irgendwie am nächsten Morgen
sind. Sind noch nicht alle arbeitslos, die nicht mehr mit Materie zu tun haben. Weil Bäcker und sowas muss ja auch noch. Okay. Gut, wir machen hier Schluss.
Ja, nee, wir haben auch ein bisschen geschummelt auf den letzten Kilometern. Wir sind nämlich in die U-Bahn eingestiegen. Wir waren im tiefsten Grunewald und sind dann um Oskar und Helene heim, oder wer ist das?
Weiß ich gar nicht.
Oskar und Helene.
Nee, ich glaube Oskar-Helene.
Oskar und Helene, ja, auf jeden Fall. Sind wir da eingestiegen und sind jetzt in der U3. Und ich habe auch meinen Track aber dann schon ausgemacht. Das Ganze, genau, ihr könnt gucken und ihr könnt sehen, wo wir langgelaufen sind auf eigentlich-podcast.de. Da bekommt ihr auch mehr Informationen. Vielleicht hat Mitch die ein oder andere Shownote zusammengetragen und gefunden.
In der Babel, Library of Babel.
Na gut, das war jetzt eigentlich Podcast-Episode
61.
Episode 61, oder? Okay, 61. Und dann tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Schüchter in der U-Bahn, kann man nicht machen.
Aber die U-Bahn ist immer mehr. Also, bis dann.